Moin zu den Tennisproleten. Oder eigentlich nur Moin für den echten Hamburger, habe ich schon wieder viel zu viel gesagt. Aber da müsst ihr jetzt durch, denn das ist hier ja ein Podcast. Und da redet man tendenziell schon so ein bisschen. Wir reden über Tennis und mit wir meine ich mich und Tobi. Moin, Tobi.
Hallo, und ich, auch wenn ich mich aus Hamburg dazuschalte, sag nicht Moin, weil man hört es ja, ich bin ja gar kein Hamburger und ich habe das bis heute auch nicht verstanden, wann man Moin und wann man Moin Moin sagt. Insofern muss ich mich da rausziehen. Aber ist es eigentlich, sind wir, also ja, ein Podcast spricht man, sind wir eigentlich ein Laber-Podcast? Nee, wir sind ein fachspezifischer Podcast. Wir sind kein Laber-Podcast, oder?
Ist jetzt die Frage, wie du Laber definierst. Also wenn du mit Labern meinst, man redet einfach so wild drauf los, dann sind wir das nicht.
Nee,
wenn du
das
mit Labern jetzt meinst, viele Wörter benutzen, vielleicht.
Ja, das zu viele in zu vielen Minuten, bla bla bla. Da fällt mir ein, wir haben schon ewig kein Feedback mehr bekommen. Das war in den frühen Jahren, in unserer Pubertät sozusagen. Hieß immer, ja, ist ja gut, was ihr macht, aber macht es doch bitte kürzer. Das kam schon lange nicht mehr, aber wahrscheinlich hören uns auch nur noch die unser Gelaber lange aushalten.
Du meinst, die durchhalten, wer bis jetzt durchgehalten hat, der hält auch weiter durch. Ja, stimmt, aber es kam schon länger gar kein so richtiges Feedback mehr. So
es nach kam dem schon Motto. Länger überhaupt kein Feedback mehr.
Nein, aber im Sinne von jetzt mal mehr so technische Kritik, ne, ja. Dass sich natürlich welche inhaltlich äußern, was ja auch völlig okay ist und auch wichtig. Ne, es darf ja jeder die eigene Meinung vertreten. Aber so jetzt Inhalt, also so jetzt mit so technischen Dingen, irgendwie Ton blöd, zu viel geredet, weiß ich nicht. Sowas, glaube ich, nicht.
Nee, das kam schon länger nicht mehr und das stimmt auch gar nicht, dass wir gar kein Feedback kriegen. Gerade zur letzten Folge haben wir Feedback bekommen, nämlich die Folge hieß ja Zwadal, die ganze Wahrheit über das Training in der Academy.
Ah,
und das
ja, stimmt.
Feedback war, dass der Folgentitel doch sehr nach Bild-Zeitung klingen würde. Ja, stimmt ja auch. Wir sind ja die Bild-Zeitung des Tennis.
Das war ja der Plan, dass das so ein bisschen plakativ sein sollte.
Naja,
darum ging es ja auch so ein bisschen in der Folge.
Und du kennst ja das Argument, also in einigen Kreisen, wenn man sagt, wie, du liest die Bild-Zeitung? Dann kommt ja als Argument immer, naja, der Sportteil ist ja auch hervorragend.
Du, ich muss ehrlich sagen, ich habe die Bild nie gelesen und ich lese sie auch nicht. Online nicht. Außer, ja, was heißt nicht nie, aber so wirklich ganz, ganz selten, weil mir das auch zu viel Werbung, Blinken und all das ist. Aber man kann der Bild nicht vorwerfen, nicht gut informiert zu sein. Bei aller Liebe, Stil ist grausam.
Nicht immer. Aber okay, wir sind hier in der
Tennis-Podcast. Ja, es ist eine Geschmackssache, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde die Bild, wie die auch schreibt und ihre Titel macht, das ist mir ein bisschen zu schräg.
Ja.
Kann man jetzt natürlich auch sagen, Henrike, warum schreibt ihr dann so einen Titel? Wobei ich das ja gar nicht war.
Habe ja ich gemacht. Wir machen das natürlich immer nur, ist doch vollkommen klar, um Klicks zu bekommen, um Aufmerksamkeit
Clickbait.
Zu erregen und damit die Leute uns am Ende hören. Und genauso wie die Bild sind wir auch immer bestens informiert oder eben nicht. Ich muss aber sagen, vielleicht noch als Nachklapp zu letzter Woche, ich habe mich in vielen bestätigt gesehen, was wir da besprochen haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in der nahen Zukunft uns noch weiter bestätigt werden sehen und hören und wie auch immer zu der ganzen Causa Zwadal, was wirklich in der Academy geschah.
Ja, er tingelt ja jetzt gegen er ist schon in Kanada, stimmt gar nicht. Alexander Zverev ist schon in Kanada und da wird ja früher oder später der Media Day vor dem Masters kommen. Insofern sind wir da dann vielleicht ein bisschen schlauer. Wir werden es erleben. Aber vielleicht gehen wir doch noch mal auf den europäischen Kontinent zurück. Zu kurz. Bisschen was ist hier ja schon passiert.
Ja. Ich dachte, du sagst jetzt was.
Also ich sollte schon einleiten. Ich dachte,
das war so die ideale Überleitung. Das stimmt ja ein bisschen.
Ja, was und ist ich dachte, passiert? Du springst also, da ja, so gut, auf.
Dann springe ich jetzt in die Sandkiste rein und sag.
Buddel doch noch mal.
Ja, also nicht beerdigen. Schließen wir die Sandplatzsaison heute hier dann jetzt endgültig ab. Also zumindest, wenn es um Sandplatzturniere auf ATP und WTA-Level geht. Denn sie ist dann insbesondere im Herrenbereich dann, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, mit einem Doppelschlag zu Ende gegangen. Ein doppelter Doppelschlag. Wir haben zwei Seriensieger. Ich glaube, das hat's, muss ich nicht googeln, das hat es so noch nie gegeben, dass Daderi und Bublik jeweils zwei Turniere direkt nacheinander auf Sand gewonnen haben. Daderi in Bostad und in Umag und der gute Alexander Bublik in Gstaad und dann in Kitzbühel. Beide direkt Back-to-Back-Titles, wie das so modern heißt. Insofern beide, denke ich, eine Phase, ja, oder eine große Phase der Saison wirklich mit einem doppelten Ausrufezeichen versehen, oder?
Absolut, absolut, auf jeden Fall. Und mit Daderi habe ich ehrlich gesagt gar nicht so gerechnet gehabt. Und das Ulkige ist, ich hatte dann mal nachgeguckt, weil ich dachte, ist das jetzt so irgendwie der erste Titel oder sowas? Und nee, Bostad war bei ihm der dritte und dann jetzt Umag der vierte Titel und ich nicht mitbekommen. Und ich finde das so krass einfach, dass man auch daran wieder sieht, wie gut das italienische Tennis derzeit bei Herren und Damen aufgestellt ist. Einfach wie die in der Breite auch Titelsammler haben, die fast so, zumindest in meiner Wahrnehmung, und ich konsumiere schon recht viel Tennis und auch schon in der Breite, fast so ein bisschen unter ferner Liefen laufen. Naja, und bei Bublik muss ich sagen, ich mag ihn ja schon. Und es ist schön zu sehen, dass er scheinbar Spaß hat gerade. Das, ja, finde ich, hat man in seinen Matches schon gesehen, dass er gerade ganz viel Spaß an seinem Tennis hat. Und dann ist er schon gefährlich.
Mhm. Gleich zu Bublik, ganz kurz noch sozusagen als Abbinder zu Daderi. Dreimal, du sagst es, und zwar diese Saison, dreimal ein 250, ja, auf Sand gewonnen. Also den klassischen Auftakt sozusagen nach der Hardcore-Saison in Marrakesch hat er gewonnen, Finale. Dann eben jetzt die beiden Finals. Und letzten Endes auch nicht zu missachten nochmal zwei Viertelfinals beim 500er, nämlich in Deutschland, einmal in München und einmal in Hamburg, immerhin bis ins Viertelfinale gekommen und dort gegen André Rublev verloren. Und in München war es im Moment gegen Ben Shelton, also kein Fallobst. Insofern Chapeau, Hut ab für Daderi und zu Alexander Bublik. Ja, meine spontane Antwort oder Bemerkung zu deiner Aussage, er hat Spaß gehabt, wer hat er denn jemals nicht Spaß gehabt? Und jetzt kommt das große Aber. Das muss man mal einordnen. Er hat ja, wie ich finde, in einer bemerkenswerten Pressekonferenz im Rahmen der French Open da nochmal Einblick gegeben in seine Gemütslage und in seine Sicht auf Tennis und auf Zufriedenheit. Und da hat man schon rausgehört, dass er alles andere als zufrieden war. Nämlich, ich glaube, es war so genau, ja, bei diesem Sunshine-Double, sprich Indian Wells, Miami, wo er überhaupt nicht in Tritt kam und seinen Coach dann bat um diese Auszeit. Der eine oder die andere mag es gehört haben, dass er gesagt hat, er wird gerne jetzt mal hier eine Woche nach Las Vegas und eben nicht zu Andre Agassi und Steffi Graf, um dort zu trainieren und sich wertvolle Tipps abzuholen, sondern er hat es nicht so ausgedrückt, aber er ist ja rhetorisch wirklich sehr gut unterwegs. Man hat rauslesen können, um eine Woche die Sau rauszulassen, oder?
Da musst du jetzt ihn fragen.
Das hat man schon so rein interpretieren können. Also da ging es nicht um Tennis in dieser Woche.
Nein.
Ja. Sondern das war hier ja wirklich Party hard. Aber eben, und ich finde das immer wieder faszinierend bei ihm, dass wenn man ihn so ein bisschen verfolgt, auch mal, es gibt wirklich inzwischen eine ganze Reihe von lesenswerten Artikeln, auch längere Artikel über ihn, Interviews auch, dass er schon eine durchaus vielschichtige Persönlichkeit ist. Und dieses, ich mache jetzt mal hier Party Hard in Las Vegas, das wäre zu kurz gesprungen, jetzt als einziger Aufhänger, warum es funktioniert, sondern wie er insgesamt, wie er sein Dasein als Tennisprofi und seinen Umgang mit seinem Händchen, was er sicherlich hat, mit seinem Talent, dann aber auch wieder wohltuend, ja, richtig oder realistisch einordnet. Ja, er sagt ja damals so, ich bin hier kein Nadal, Djokovic, Federer oder sowas, ich bin nicht mit dem gesegnet, was andere in die Weltspitze bringt, dafür, so in Klammern vielleicht so ein bisschen, und dafür reicht's auch nicht, das kann ich nicht, ja. Aber er weiß genau, was er kann, was er nicht kann, und das, was er kann, kann er nur abrufen, wenn er sich da dementsprechend ja, einordnet, ja, wie viel Zeit investiere ich und wie definiert sich mein Wohlbefinden und damit die Möglichkeit, gute Leistung zu bringen, und das eben nicht über, er sagt, ich kann nicht 80% oder 90% meiner verfügbaren Wachzeit trainieren, dann bin ich unglücklich, dann bin ich nicht zufrieden, dann werde ich auch keine Höchstleistung bringen, sondern diese Balance zu finden. Ich glaube, das ist das Bemerkenswerteste, was ich so in den letzten Wochen bei ihm so mitgenommen habe. Und die dann auf dem Platz eben dann umgesetzt zu sehen. Das hat großen Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja, und es braucht ja auch so Leute wie ein Bublik, ne, die irgendwie ein bisschen unkonventionell sind und so ein bisschen das Salz ins Gericht kriegen und den Geschmack ins Gericht kriegen. Ich will gar nicht meinen, dass die anderen jetzt nicht Spaß machen, aber er ist schon, ich sag mal, ein anderes Extrem. Und Tennis als Sport ist ja auch, glaube ich, zu zermürbend und zu anstrengend, um auf Dauer nicht irgendeine Form von Erfolg zu haben. Ne? Ich glaube, das hältst du dann in der Art und Weise, wie es gestaltet ist, eben auf Dauer auch nicht durch. Und insofern, glaube ich, können wir alle ganz glücklich sein, dass so ein Typ wie er da irgendwie seinen Anker jetzt wieder gefunden hat und uns da mit schönen Matches versorgt. Darum geht's ja letztlich. Wir wollen ja gutes Tennis sehen.
Ja, und unterhalten werden. Und ich meine, gerade die vielleicht etwas extremeren, entweder Charaktere oder zumindest mal auf dem Spielfeld Charaktere, haben sie ja nicht nur uns angetan, sondern das sind natürlich die, die neben den großen Führenden der Branche eben immer wieder für Schlagzeilen oder für Gesprächsstoff, für wie auch immer, für Unterhaltung sorgen. Ich meine, kann sie easy aufzählen, ob das ein Nick Kyrgios war bei aller Reibung, die er verursacht hat, oder auch der ein oder andere möge sich erinnern an Benoit Paire. Alle oder viele von diesen, und da gehört Bublik auch dazu, und jetzt die große Frage, wie sieht es da nach vorne aus, haben zwischendrin Phasen gehabt, wo sie eben diese, ja, soll ich jetzt sagen, diese Disziplin, wenn sie die zu greifen gekriegt haben, dann waren sie zu großem fähig. Auch ein Benoit Paire hatte scheinbar, oder nicht scheinbar, er hatte eine Phase, wo er in einem etwas engeren Korsett, sage ich mal, der Disziplin unterwegs war. Und das gepaart mit seinem Spielwitz, es dann eben gereicht hatte, plötzlich auf Rang 30, 28 oder irgendwie sowas aufzutauchen und dort für eine gewisse Zeit zu, im positiven Sinne, zu verharren, ja, und damit viel Freude in die Hauptfelder zu kriegen. Denn das ist ja der Punkt, weißt du, wenn du auf Rang 80, 100 nicht rumkrebst, sondern positioniert bist, dann immer durch die Quali, dann klappt es da manchmal nicht. Und so war Benoit Paire, Nick Kyrgios und eben auch Bublik für eine Zeit lang immer gut in den Hauptfeldern einfach für Aufsehen erregen zu sorgen und für großen Tennisspaß. Und bei Bublik schien es schon mal so. Und dann ist er wieder zurückgerutscht. Jetzt ist er wieder da. Und ich glaube, mit dem Sieg jetzt oder mit dem Doppelsieg müsste er irgendwie, ich habe es nicht nachgeguckt, aber irgendwie so um die 25
jetzt inzwischen gelandet sein.
Irgendwie so um die 25 müsste es sein.
Ja, ist 25.
Ist genau, ist sogar Punkt, genau.
5 Punkte aufgerückt.
Ja.
Gut, jetzt muss man natürlich schauen. Er ist jetzt natürlich nicht in Toronto. Wie schnell sich das verschiebt, aber er müsste morgen eigentlich zumindest einmal auf 25 geführt werden.
Ja, und damit.
Er ist er nur knapp vor seiner Bestleistung auf 17, also.
Ja. Und damit natürlich fantastisch im Sinne von mit Blick auf die US Open wird er gesetzt sein. Bam, 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 und all das, was es mit sich bringt. Die Frage ist halt auch da wieder, okay, und wie lang hält das jetzt vor und wie lang kann er das, diesen Spaß, ja, und die damit dann auch verbunden den Erfolg, wie lange werden wir da ihn genießen können? Bin ich gespannt.
Ja, natürlich wünscht man ihm, dass es lange so ist. Ich glaube, das Wichtige für ihn ist, dass er da immer wieder zurückfindet. Ich denke, dass du deine Phasen durchläufst, wo du mal besser und mal schlechter bist. Das ist ja völlig normal. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass er dann halt diesen Punkt auch immer wieder finden kann, diesen Sinn oder was auch immer er da gefunden hat, dass es jetzt läuft. Ich weiß es ja nicht, dass er dahin halt wieder zurückfinden kann. Ja. Also uns wäre es zu wünschen. Aber ich finde, man sieht auch an so einem Bublik, gerade weil du auch eben noch Nick Kyrgios erwähnt hast oder einen Benoit Paire, die ja auch so ein bisschen dieses Entertainment doch sehr in den Vordergrund rücken, dass halt dieses extreme Talent alleine halt auch nicht reicht, ne? Also ich denke, das Publikum schon auch für sich was finden musste, dass das funktionieren kann, ne? Du kannst einem mit diesem wahnwitzigen Tennis kannst du natürlich jeden schlagen, aber es gehört halt doch deutlich mehr dazu, um das dann auch hinzukriegen. Ne?
Ja, total, total. Und das ist, wir haben in den letzten Wochen ja auch durchaus, sag ich mal, auch oder im Rahmen von der durchaus ernsteren Thematik, die auch Alexander Zverev nochmal aufs Tableau gehievt hat, drüber gesprochen. Es ist halt eben so viel mehr, ja. Als jetzt nur zu sagen, ja, die und die Griffhaltung und schwing mal durch. Das ist im Profibereich eben, es ist eben ein Beruf, wo du deine Performance oder wo deine Performance von so viel mehr beeinflusst wird, als jetzt nur der puren entweder technischen Fähigkeit oder dass jemand, keine Ahnung, ein Händchen hat, in anderen Bereichen jemanden, Gefühl für Kommunikation oder. Ist eigentlich egal, in welchem Beruf du tätig bist, wenn nicht vieles, ich möchte nicht sagen alles, aber wenn nicht vieles im Einklang ist, dann ist es schwierig, in deinem Beruf gute, sehr gute Höchstleistung, wie auch immer, zu bringen. Du kannst alles im Einklang zu haben, ist, glaube ich, für jeden und überall immer eine relativ große Herausforderung, ein sehr hehres Ziel. Aber da, wenn es halt auf wesentlichen Spielfeldern, sagen wir mal, deines Lebens, wenn da ein Ungleichgewicht da ist, dann ist es sehr, sehr schwierig, gute Leistung abzurufen. Und das ist vielleicht so der Steinwurf rüber nochmal nach Kroatien, nach Umag, bei Daderi auch vieles im Gleichgewicht. Und dann gewinnt er auf dem Court, ja, dort, der Goran Ivanisevic Court heißt. Ja. Ist lustig,
ja,
dabei,
weil sowas.
Ivanisevic wirklich kein Sandblattspieler war, aber.
Naja, aber er ist so ziemlich mit der bekannteste kroatische Spieler wahrscheinlich, oder?
Eben, und mit Rasentennis haben sie es dort weniger. Gut, vergessen wir Marin Cilic nicht. Ja. Aber Ivanisevic.
Ich habe ja auch gesagt, mit der bekannteste, ja, nicht ja, der stimmt, bekannteste.
Mensch, ich muss dir besser zuhören.
Ja, das wäre schon schön.
Ja, nicht nur labern hier. Deswegen Ivanisevic hier. Dein Passierball.
Das ist jetzt mein Passierball. Ja. Darf ich den mit einem Volley abschießen? Ja, ja, Goran Ivanisevic, wenn Stadien nach dir benannt werden, dann ist die Tendenz ja recht groß, dass du selber nicht mehr spielst. Was ja nicht heißen muss, es ist leider so, was aber nicht heißen muss, dass man sich in der Tenniswelt nicht bewegt und da noch weiter arbeitet. Und das hat natürlich auch Goran Ivanisevic getan. Seine letzte recht kurze Stelle, kurze...
Kurzarbeit oder was ja. war das?
Sein Kurzeinsatz war der Trainer von Stefanos Tsitsipas zu sein. Der hatte ihn ja für die Rasensaison quasi engagiert. Und das ist jetzt vorbei. Stefanos Tsitsipas hatte auf Instagram gepostet, dass er nach einer, intensiven Zeit oder so, ich muss ehrlich sagen, ich muss zugeben, ich habe es jetzt gerade hier nicht aufgerufen.
Das Standardstatement können wir uns genauso zusammenbasteln, wahrscheinlich.
Ja, das war sowas, also, dass da wirklich so jeder, der das schon mal irgendwie gehört hat, oder jeder, der schon mal so ein bisschen sich mit Statements beschäftigt hat, mit Pressestatements, wusste, dass das so dieses übliche, freundliche Blabla ist. Viele Worte, nichts dahinter. Naja, jedenfalls hat sich Stefanos Tsitsipas nach sehr kurzer Zeit von Goran Ivanisevic als Trainer wieder getrennt. Und ja, sagen wir mal so, die Beziehung der beiden war ja nicht ganz problemfrei. Also schon während er Tsitsipas trainierte, war ja Goran Ivanisevic schon sehr offen. Wir haben ja hier auch darüber gesprochen, dass er ihm irgendwie gesagt hat, dass er da seine
Defizite.
Dass er das, ja, und vor allen Dingen, dass er auch mal seinen Scheiß zusammenkriegen muss, ne? Dass er mal anfangen muss, sich irgendwie auch mal ein bisschen zu fokussieren und vielleicht auch mal ein bisschen ehrlicher mit sich zu sein. Goran Ivanisevic sagte, er möchte, ohne was dafür zu tun. Und das ist natürlich schwierig. Und das hat er, laut Eurosport hat das Goran Ivanisevic ja auch nach der Trennung nochmal bekräftigt, dass er gesagt hat, dass er Tsitsipas überhaupt nichts vorwirft und dass sie miteinander gesprochen haben, aber dass er eben auch gesagt hat, dass sich nichts ändern wird, wenn er halt seinen Kopf, die Dinge in seinem Kopf nicht auf die Reihe kriegt. Was auch immer das heißt, ob das jetzt Persönliches heißt, ich glaube, die On-Off-Beziehung mit Badosa ist jetzt tendenziell vorbei oder so.
Ist sie wieder off? Ich bin da in dem Game gar nicht so arg drin, aber ich weiß gar nicht, ob.
Ich auch nicht, aber da keine Fotos mehr bei dir auf dem Insta, das ist ja immer so das erste Zeichen. Vielleicht interpretiere ich da auch viel rein, keine Ahnung, aber wir können ja mal unterm Strich sagen, ganz egal, ob da jetzt privat was läuft oder nicht, dass Stefanos Tsitsipas kein gutes Jahr hat für seine Ansprüche und für das, was er kann. Und
das stimmt.
Wir müssen auch mal so ehrlich sein, dass Goran Ivanisevic schon einen Punkt hat, wenn er sagt, dass Stefanos Tsitsipas wenig, zumindest äußerlich sichtbar, für seinen Anspruch tut.
Ja, total. Also hast du recht? Hat er recht? Wahrscheinlich hat er recht. Ich übernehme heute mal ein bisschen die Rolle von Daniel, der dann gern einen Gegenpunkt aufmacht. Und der ist mir so aufgefallen, als ich da nochmal drüber nachgedacht habe. Und Goran Ivanisevic ist ja so ein bisschen auch, so, ich karikiere es jetzt so ein bisschen, ist auch so inzwischen so everybody's darling. Ja? So historisch gesehen, ach, war das toll, dass der dann doch noch Wimbledon gewonnen hat und wir haben ihn ja alle so lieb und so. Also ich polemisiere das jetzt so ein bisschen. Und der hatte Ahnung von Tennis und Rasentennis überhaupt und hat er mit Djokovic sehr erfolgreich gearbeitet, so, also der Gute. Ne? Und auf der anderen Seite ist Stefanos Tsitsipas, der in Anführungsstrichen böse, der seinen Scheiß nicht auf die Reihe kriegt oder so. Ich bin da in der Analyse, sagen wir in der Fernanalyse, es ist alles richtig. Und trotzdem sage ich, wenn ich das aber ernst meine und in dem Fall Angestellter, aber lass mal das Angestellter wechseln. Wenn ich das Unternehmen, ja, und ich sehe es jetzt wieder rein aus der Profisicht, das Unternehmen Tsitsipas joine und ich bin jetzt dessen Coach oder dessen Manager oder wie auch immer und ich bin nicht getrennt von ihm, sondern wir haben da zusammen was vor, dann weiß ich nicht, was Goran Ivanisevic damit bezweckt hat, dass wenn ich in ein Unternehmen reingehe und sage, ich habe jetzt hier einen Auftrag, keine Ahnung, wir müssen den Turnaround schaffen oder wir müssen das und das besser machen, ob es dann so clever ist, an die Öffentlichkeit zu gehen und all diese Schwachstellen aufzudecken, ne? Oder nicht nur aufzudecken, auf den Präsentierteller da hinzulegen und meinem Mitarbeiter, meinen Kolleginnen, wie auch immer, sagt, guck mal hier, und jetzt guckt die ganze Welt oder das ganze Dorf oder die Konkurrenten auf euch und ich habe das jetzt hier mal schonungslos dargelegt. Also wenn das motivational wirken soll, würde ich sagen, hat seinen Zweck verfehlt. Normalerweise gehe ich doch hin, mache eine Bestandsaufnahme und dann gehe ich mit den Mitarbeitern zusammen oder in dem Fall hier, gut, lass mal das weg, dass beim Tennis der Spieler dein Chef ist und sag, pass mal auf, das und das und das funktioniert, das funktioniert nicht und wenn wir da hinkommen wollen, glaube ich, müssen wir das und das aufräumen, aber das mache ich doch intern und nicht extern.
Ja, also kommunikativ ist das natürlich nicht ideal, gar keine Frage. Da sollte man solche Dinge intern besprechen und nicht extern ausbreiten. Nun weiß ich natürlich nicht, ob zu dem Zeitpunkt, wo Goran Ivanisevic das gesagt hat, nicht schon klar war, dass das Ding wieder vorbei ist. Ich meine, das war an einem Punkt, wo Tsitsipas auch schon nicht mehr in Wimbledon mitspielte, aber da kann ich auch falsch liegen. Trotz allem bin ich absolut bei dir. Ist das etwas, was man kommunikativ nach innen erstmal gerichtet richten sollte? Und ich finde da auch dass er das Argument, was Goran Ivanisevic jetzt auch danach noch mal brachte, dass irgendwie die heutige Generation so zart beseitet ist und man irgendwie quasi nichts mehr sagen darf, so ungefähr, weil er darauf natürlich auch angesprochen wurde, das ist mir auch so ein bisschen zu platt. Ne? Klar, ich glaube, man muss bei Goran Ivanisevic wissen, was man sich einkauft, aber bei einem Djokovic hat er das ja auch nicht gemacht. Und ich bin mir schon ziemlich sicher, dass man auch bei einem Djokovic durchaus das ein oder andere vielleicht mal hätte bemängeln können oder vielleicht auch mit manchen Dingen frustriert ist. Ich glaube einfach, dass Goran Ivanisevic das auch gemacht hat. Und das soll überhaupt nicht die Aktion an sich entschuldigen. Es ist nur die einzige Erklärung, die ich habe, dass er einfach auch zu einem Tsitsipas nicht durchgedrungen ist. Mhm. Und dass er dann am Ende auch frustriert war, weil ich muss in der Sache sagen, bin ich bei Goran Ivanisevic. Also ich glaube, man muss kein Tennisexperte sein, um nicht zu erkennen, dass Stefanos Tsitsipas da schon so ein bisschen in seiner eigenen Welt kreist und dass er jetzt gemessen auch an anderen Spielern nicht die Entwicklung mehr genommen hat, die andere genommen haben. Und ich glaube, das muss man heutzutage in dieser Profi-Welt schon tun. Du musst schon sowohl physisch als auch technisch und taktisch draufpacken. Und da ist Tsitsipas doch jetzt schon eine ganze Weile relativ blass geblieben. Mhm. Und er trainiert ja jetzt auch wieder mit seinem Vater, zumindest ist das, was gesagt wird.
Ja, klar.
Von dem er sich ja letztes Jahr dann irgendwie doch in einer großen Szene getrennt hat. Und das wirkt dann schon ein bisschen nach einer etwas schrägen Beziehung auch. Also ich meine, die ganze Familie Tsitsipas ist schon sehr speziell, zumindest so, wie es nach außen dringt. Und wahrscheinlich kommt man da dann auch gar nicht durch oder so. Aber du hast natürlich recht, in der Sache ist das, was Goran Ivanisevic gemacht hat, kommunikativ sicherlich nicht in Ordnung. Und ich finde halt auch dieses Argument, ja, man soll nicht so empfindlich sein, blöd. Aber ich muss sagen, dass ich, glaube ich, im Kern dem, was er sagt, rein vom Gefühl her schon Wahrheit zugestehen möchte, dass es doch sich mit einem Eindruck deckt, den ich auch habe.
Da bin ich bei dir und auch bei ihm. Überhaupt keine Frage, wo ich nicht bei ihm bin. Und das ist ja interessant. Es ist überhaupt nicht interessant. Wer bin ich? Also ich bin genauso alt wie Goran Iwanisevic, aber ich mag das auch nicht, dieses, ach, die Jungen und die sind heute so oder so, meine Güte, ja, und was haben wir uns anhören müssen, als wir jung waren? Wir sind halt mehr so Generation, was weiß ich, Superhedonismus und so haben wir uns auch alles anhören müssen und wir haben es auch unter den Rahmenbedingungen, wie die Welt ist, oh, jetzt wird es hier wieder philosophisch drin, wir haben es auch gut hingekriegt, ja. Und die junge Generation, die wird es auch gut hinkriegen, aber die muss auch, die darf und die kann, aber sie muss auch mit ganz anderen Rahmenbedingungen umgehen, wie wir das, okay, Boomer, nee, wir sind keine Boomer, das ist nochmal eins vorne dran, ja, wie wir das damals haben machen müssen. Und dieses immer auf die nächste Generation. Ich glaube, dieses Spiel, das ist so uralt wahrscheinlich wie die Menschheit, ja. aber in dem
machen
Fall.
Machen wir doch auch schon. Ja, also ja. Mit wir meine ich jetzt mal meine Generation. Ich bin ja noch ein bisschen jünger als du, die dann jetzt auch schon anfängt, sich wieder irgendwie aus dem Fenster lehnen zu müssen und jetzt sagen müssen, wie die jetzigen Teenager irgendwie, dass die mit ihrer Computersucht irgendwie alle vor die Hunde gehen würden, ne? Ohne dass man da mal so richtig, ich weiß gar nicht, ob da auch irgendwie schon eine substanzielle wissenschaftliche Grundlage besteht, wie sich der Umgang mit den neuen und sich rasant entwickelnden Medien, wie der sich tatsächlich auswirken wird, auch jetzt so, wenn man mal KI nimmt. Das ist jetzt seit 2 Jahren so ein Ding, wir wissen das noch gar nicht. Also wir können jetzt hier natürlich unsere Bedenken ausdrücken und sagen, okay, müssen wir mal aufpassen und uns angucken, aber eine valide Aussage können wir nicht treffen. Und ja, das ist halt auch so was, wo ich mir immer denke, irgendwann ist deine Zeit auch vorbei, ne? Irgendwann bist du eben nicht mehr die Generation, um die es geht. Und das wird ja, und dann sind wir jetzt neben philosophisch auch noch politisch, das wird ja in der Politik auch immer gerne vergessen. Da sind halt Leute dran, die entscheiden dürfen über etwas, was sie irgendwann nicht mehr betreffen wird, Absolut. Weil wir dann nicht mehr leben. Und das finde ich dann schon eine schwierige Geschichte. Aber gut, wir sind hier ein Tennis-Podcast und kein Politik-Philosophie-Podcast, aber das wahrscheinlich stimmt. Sieht man an der Extremsituation Tennis einfach auch sehr deutlich, weil es eben so viel Konfliktpotenzial bildet, weil es schon ein sehr gnadenloser Sport ist, kann man daran natürlich durchaus die Probleme unserer Zeit auch ganz gut gespiegelt bekommen.
Ist definitiv so und trotzdem bleiben manche Probleme und Herausforderungen dann wiederum auf eine gewisse Art und Weise gleich, ja? Ja. Auch wenn sich das mediale Umfeld verändert. Aber eine, und damit fliegen wir vielleicht mal jetzt vom Court Goran Iwanisevic in Umag rüber, nochmal schnell in dem Fall USA, nach Washington, eine, die das genauso letzten Endes, was auf einen so einstürzt, hat erleben müssen oder ähnlich hat erleben müssen wie ein 17-jähriger Leimener damals. Nur der ist heute, Gott froh, sagt er immer, dass es damals noch kein Social Media gab. Und ich glaube, da hat Boris einen sehr, sehr guten und unverstellten Blick drauf, was mit einem jungen Menschen geschieht, wenn er plötzlich einen Grand Slam gewinnt. So eine ist Emma Raducanu, die muss sich in einer Welt zurechtfinden, wo sie zu einem absoluten Sensationslauf bei den US Open antrat und den auch durchzog und dann gewann und danach dann anders vielleicht als Boris, der seinen Titel gleich verteidigte, danach erstmal in ein Loch fiel, leistungstechnisch sicherlich auch überfordert, Fragezeichen, zumindest mal herausgefordert von der englischen, von der britischen Presse. 2 OPs hatte an den Handgelenken, durchaus nicht unkritisch für eine Tennisspielerin. Und jetzt sich aufschwingt zu neuen und wie ich und du sagtest mir vorher auch, wie wir finden, zu tollen neuen Höhen, oder?
Ich habe diese Woche per Zufall relativ viel von Emma Raducanu gesehen. Die spielte in Washington. Sie hat im Halbfinale gegen jetzt Anna Kalinskaya verloren, in einem, wie ich finde, ziemlich guten Halbfinale, das zwar emotional extrem kühl war. Also die beiden haben ihren Stiefel so dermaßen runtergezogen, dass ich das, dass ich dann wieder in meiner meine leicht vielleicht leicht feministische Ader durchkam, dass ich dachte, aha, das Match kannst du dir schon mal merken und jemandem hinlegen und sagen, weil ja immer behauptet wird, dass irgendwie Damen da auch so emotionsgetrieben sind und irgendwie nur noch Breaks kassieren und also was. Besonders der erste Satz, die beiden haben ja ihren Stiefel so runtergezogen und wirklich so.
Im positiven meinst du
jetzt? Im positiven Stiefel. Sinne, ja, ne? Und wirklich auch so mental echt absolut ihr bestes Spiel dahin gelegt und auch knifflige Situationen jetzt nicht irgendwie gelöst damit, dass man hofft, die andere ist ein bisschen dümmer als man selber und macht irgendwie die Fehler, sondern wirklich super Match hingelegt. Und wie gesagt, ich habe von Emma Raducanu einiges gesehen die Woche und die hatte ein brutales Programm in Washington. Die hat erste Runde gegen Marta Kostyuk gewonnen, danach gegen Naomi Osaka, danach gegen Maria Sakkari gespielt und jetzt halt gegen Kalinska. Ja? Also das ist wirklich keine Laufkundschaft und sie hat wirklich fantastisch gespielt. Also Emma Raducanu hat an ihrem Aufschlag geschraubt, der ist wirklich richtig hart geworden. Die hat enorm viele Asse auch geschlagen oder Service-Winner. Also da hat sie wirklich draufgepackt. Auch gegen Kalinskaya hat die besonders im ersten Satz ihre Spots so enorm gut getroffen. Also da muss man sagen. Und Emma Raducanu ist auch merklich fitter geworden. Und das war ja immer so eine große Baustelle bei ihr. Man sieht es ihr körperlich gar nicht so sehr an. Also du hast jetzt nicht so das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie muskulöser geworden ist, jetzt extrem. Aber du merkst einfach, wie sie die Bälle erläuft, wie sie den Court abdeckt und auch ausgelaugt oder eben nicht ausgelaugt sie wirkt, dass sie doch an ihrer Fitness enorm gearbeitet hat. Und wenn sie daran weitermachen kann, dann wird sie auf Hartplatz als ehemalige US Open-Siegerin sicherlich gefährlich werden können, wenn sie das so halten kann. Weil auch gegen Kalinska, ja, da hat sie jetzt 4-3 verloren. Da hat man gemerkt, dass sie am Ende, glaube ich, so ein bisschen das Programm, das sie hatte, dann zum Verhängnis wurde. Ich glaube, dann am Ende hatte sie dann doch nach den 3 Matches vielleicht ein bisschen, ist ja dann die Puste ausgegangen. Wobei man sagen muss, Kalinska ja auch brutal gut gespielt. Die kann den Ball so dermaßen beschleunigen. Die hat so eiskalt jeden kurzen Ball angegriffen und es ist enorm. Also es war ein tolles Match. Man kann es mir, glaube ich, anhören, dass ich nachts was war es, glaube ich, keine Ahnung, 1 Uhr oder irgendwo, irgendwann in der Ecke ist es dann durch gewesen, dass ich gut amüsiert wurde.
Schön.
Aber es hat mich gefreut zu sehen, dass Raducanu da wirklich jetzt so langsam scheinbar wieder ihren Groove findet, weil wenn die gut spielt, spielt die schon enorm gut, muss man sagen. Also der US Open-Titel ist ihr da jetzt auch nicht zugefallen. Und es wird mich freuen, weil sie macht schon sehr, sehr viel deutlich besser noch als früher. Mhm. Also insofern, mal gucken, was da kommt.
Man hört es raus und ich habe das Match nicht gesehen, aber ich habe beide in unmittelbarer oder aus unmittelbarer Nähe in Paris spielen sehen, beide Spielerinnen. Das ist ja das Schöne, dass wenn die auf den Nebenplätzen angesetzt sind, dass man wirklich sehr, sehr nah dran sein kann. Und in dem Fall war es auch so. Ich habe beide gesehen und ich kann nur Haken hinter das machen, was du sagst. Mit der gleichen Begeisterung habe ich beide in Paris beobachtet. Und dass die da jetzt so ein Match abliefern, in dem Fall Kalinskaya gewinnt und weiterkommt, freut mich auch für sie. Vielleicht so kleiner Hint, da war da auch was, die war da mit dem Sinner zusammen und jetzt wieder nicht. und Tsitsipas Padosa. Vielleicht muss man sagen, Mädels, lasst die Finger von diesen hochplatzierten Jungs, ja, und konzentriert euch aufs Tennis und nehmt euch einfach, sucht euch eine Partnerin oder einen Partner, der entweder nichts mit Tennis zu tun hat, auf jeden Fall nicht da oben irgendwie rumturnt. Mhm. Es wird danach immer wieder besser. Wobei bei Badosa muss man mal abwarten, bei der sind die Dinge einfach anders gelagert. Die hat einfach jetzt, ich glaube, man kann fast sagen, die letzten zweieinhalb Jahre so gefühlt, einfach unglaubliches Pech auch mit Verletzungen gehabt.
Ja, ja.
Aber auch da, ja, sucht euch jemanden außerhalb vom Tenniszirkus, vielleicht tut das auch besser, ich weiß es nicht.
Es dürfte schwer sein. Es ist, wir kennen ja die Beispiele, ja, mit jemandem, der in demselben Zirkus unterwegs ist wie du. Gerade wenn man dann als Tennisspieler, je nachdem, klar, inzwischen sind viele Turniere, gerade wenn du ähnlich gut spielst, man sieht sich immer wieder, ne, weil man halt turnierweise dann doch wieder aufeinander trifft, aber man sieht sich halt sehr oft auch nicht und man muss ja dann auch sich auf sich selber konzentrieren. Und ich glaube, Tennis ist schon ein sehr egoistischer Sport, ein sehr personenzentrierter Sport. Und da, glaube ich, kann Beziehung, wenn beide das machen, schon schwierig sein. Ich habe gar keine Erfahrung mit, aber stell mir das schon hart vor.
Also egal, ob als Frau, als Mann, wie auch immer, in welche Beziehung du als Nicht-Tennis-Profi zu einem Tennis-Profi, egal ob männlich, weiblich, wie auch immer, trittst, ob du selber dein eigenes Ego erstmal außen vor lassen musst, um dann zu bestehen. Oder ob es eben so wie im Real Life eben auch ist, ob man dann da wiederum trennen kann zwischen das eine ist der Beruf, ja, und das andere ist dann dein Privatleben, aber du trägst ja auch immer einen ganzen guten Teil deiner Persönlichkeit, die du im Privatleben zeigst, in den Beruf rein und umgekehrt eben auch. Also
müssen wir mal Svitolina und Morfis fragen,
wie
das geht, addiert mit Kind. Also ich glaube, das ist dann schon Liebe, sich da irgendwie durchzuarbeiten.
Ja, krass. Ja, Henrike, das ist ein sehr interessanter Ritt, den wir heute machen.
Schon ein bisschen schräg, ne?
Ja. Ich glaube, nachdem wir uns das letzte Mal nachdem wir uns das letzte Mal auf Bild-Zeitungsniveau, zumindest was die Schlagzeile bewegt hat, haben wir uns heute mehr in Richtung philosophisches Quartett oder sonst was
wir bewegt. Wir haben uns zumindest jetzt nicht die ganz offensichtlichen Themen rausgesucht.
Ja, wir haben uns Mühe gegeben, euch heute fürs Wochenende, so ihr uns denn hört, ein bisschen intellektuellen Tennis-Input für euer Hirn zu liefern. Gespickt mit ein paar Einordnungen, wie nun, egal ob es Alexander Bublik, Goran Ivanisevic oder Emma Raducanu ist, wie die vielleicht auf die Welt gucken.
Ja.
Being John Malkovich oder irgendwie sowas. Ne? passt eigentlich zum Intro. Apropos Laber-Podcast, genug gelabert heute auf hohem Niveau. Oder hast du noch was?
Nö, wir hätten jetzt theoretisch mal schauen können auf Kanada. Ja, da wird ja jetzt gespielt. Wir haben bei den Damen erste Runde Maria gegen Siegemund.
Okay, ja, danke.
Also eine Dame haben wir schon in der zweiten Runde.
Super.
Und ansonsten sagtest du, dass besonders bei den Herren es einige Absagen gab. Stimmt, in Toronto spielen die Toronto. Ja. Zverev ist auf 1 gesetzt, das heißt, die beiden Nasen davor sind schon mal nicht dabei.
Ja.
Aber da können wir uns auch nächste Woche
Djokovic drüber unterhalten. Auch nicht. Djokovic spielt auch nicht, meine ich.
Djokovic spielt auch nicht, okay. Siehst du, da bist du wieder mehr informiert als ich, aber wenn ich hier mal so überfliege, stimmt, sind diverse Lucky Loser dabei.
Ja.
Oder Lucky Loser Spots mit drin. Das ist immer so ein Zeichen, dass irgendwer gesagt hat,
Wir gucken uns das mal an, was sie da fabrizieren in Kanada. Das schauen wir einfach mal.
Ich denke auch. Gucken wir einfach nächste Woche.
So machen wir das.
Sollten wir die Leute am Sonntag vielleicht nicht überstrapazieren. Nö.
Hab viel Spaß mit dieser Ausgabe, das, keine Ahnung, was gibt es für ein philosophisches Magazin? Keine Ahnung, ist egal.
Das philosophische Duo sind wir.
Ja,
ist das genau. Nicht eigentlich das Quartett sonst?
Ja, stimmt. Ja. Also insofern viel Spaß jetzt bei den, die heißen ja gar nicht Canadian Open, die haben bestimmt schon wieder so einen Sponsorenname.
Nö, die sind Rogers Cop.
Rogers, ja, aber auch Rogers ist ja, glaube ich, auch wieder, ist ja auch egal.
Definitiv ein Sponsor, aber die heißen doch schon seit längerem, ist das doch, nee, stimmt gar nicht, ja doch, National Bank Open presented by Rogers, so heißt das jetzt wohl, zumindest bei den Damen.
Ja, NBO.
Aber, ja, ich kenne es halt als Rogers Cup.
Ja. So viel, so gut. Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, sagt es uns, dann machen wir es besser.
Wir versuchen es zumindest, ja.
Genau. Und jetzt ab auf den Tennisplatz oder wo auch immer hin, ein Schwimmbad. Ja. Bis denn mal, würde ich sagen. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.